Es tut wirklich gut, sich auf Gott auszurichten mit solchen Liedern, die auch Gebete sind. Ich wünsche uns ein aufmerksames Hören auf das, was Gott spricht. Und Gott wird uns beschenken. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Ist der Spruch bekannt? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Wie wäre das, wenn das gilt für Lobpreis und Lieder im Gottesdienst? Als Bekenntnis zu Christus, als Ausdruck der Loyalität zu unserem Herrn und auch als Ausdruck unserer Abhängigkeit Christus gegenüber. Wenn Christus das Brot des Lebens ist und wir seine Nachfolger sind. Der Predigttext zum Mitlesen wird hier gleich projiziert. Wir haben ihn ja schon gehört. Ich möchte ihn einfach im Hintergrund hier zeigen und auf einige Gedanken aus dem Johannes 6 eingehen. Johannes 6 wird übrigens das Kapitel sein, was uns im Monat Februar hier in der Gemeinde beschäftigt. Ein großartiges Kapitel aus dem Johannesevangelium, wo ein Thema immer weiter bearbeitet wird. Der Spitzensatz ist hier am Ende zu finden, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Diese Wahrheit soll es heute gehen, zu Christus zu kommen und an Christus zu glauben, nicht mehr und nicht weniger. Denn Menschen kümmern sich in der Regel nicht um diese Wahrheit, sondern eher um Nahrung für ihren Leib. Denn deswegen waren sie ja zu Jesus gekommen. Nach einem Brotwunder dieser Erzählung geht die Speisung der 5000 voraus. Weil sie von diesem Brot bekommen haben, unter diesen 5000 Leuten waren, satt geworden sind, deswegen sind sie Jesus gefolgt und wollten mehr davon. Doch sie müssen jetzt, und das macht Jesus ihnen deutlich, lernen, dass es ein Brot gibt, das nicht irdisches, sondern ein anderes, ewiges Leben vermittelt. Viel zu sehr denken sie immer nur an das, was sie zum Leben brauchen. Da geht es ihnen nicht anders als uns. Und statt sich dafür einzusetzen, die Nahrung zu bekommen, die ihnen das ewige Leben bringt, also zu Christus zu kommen und an Christus zu glauben, jagen sie anderen Dingen nach. Auf der anderen Seite müsste man fragen, hat nicht alles seinen Preis? Was muss man dafür tun? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Dieser Spruch stammt aus einer ganz bestimmten Zeit. Aus einer Zeit der Kriege und der Söldnerheere. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Wo Armut und nacktes Überleben Menschen dazu gezwungen haben, sich bestimmten Söldnerheeren anzuschließen, um für einen Landesherrn in den Krieg zu ziehen. Und dann hatte jeder Fürst so sein kleines Heer. Sie hatten ihre Hymne, ihr Lied. Und Menschen standen im Dienst dieses Landesfürsten und wussten, wes Brot ich ess, also wer mich versorgt heute an diesem Tag und mich an den Eroberungen und Plünderungen teilhaben lässt, dessen Lied muss ich auch singen. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Essen für einen Tag. Hat nicht alles seinen Preis? Was muss man dafür tun, um satt zu werden? Das Johannesevangelium hat eine theologische Besonderheit. Johannes arbeitet immer wieder mit dem Mittel des sogenannten Missverständnisses, wo also Dinge scheinbar missverständlich ausgedrückt werden, zum Missverständnis herausfordern und dann durch Jesus aufgeklärt werden. Um das, worauf es wirklich ankommt, besonders deutlich zu machen. Die Menschenmenge, die Jesus nach dem Brotwunder gefolgt ist, hört das Wort ergazistai, ein griechisches Wort, und missversteht es. Dieses Wort bedeutet tun, wirken für etwas, um etwas zu erreichen, sich für etwas einsetzen, um es zu bekommen. Das heißt, es handelt sich um Menschen, die ihre Religion sehr ernst nehmen, die im Tun von Werken besteht, die einen enormen Ehrgeiz auch weckt. Was muss ich tun, um vor Gott gut dazustellen? Stehen. Was muss ich tun, um dieses Brot zu bekommen? Was muss ich tun, um wirklich satt zu werden? So hofft man, Gott wohlgefällig zu sein. Was sollen wir tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Und was sollen wir tun, wenn wir die Werke Gottes wirken? Auch eine Anfrage an uns, wenn ich manchem so begegne, manchen Aussagen. Wenn ich ernsthaft singe, immer mehr von dir, immer mehr von Jesus, immer mehr seine Worte verstehen, seine Werke tun. Bin ich dazu bereit? Muss ich das? Will ich das? Oder ist das alles ein großes Missverständnis, so wie hier im Johannesevangelium? Was haben die Menschen damals eigentlich von Jesus erwartet? Warum sind sie zu ihm gekommen und worum ging das eigentlich hier bei diesem Brot oder bei dem Manna, was hier auch erwähnt wird? Ich glaube, es ging den Menschen damals um die Vervielfachung von Wundern, um die Potenzierung von Wundern. Dass Jesus eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist, hatten sie erlebt, als 5000 Leute satt wurden. Und was die Menge glücklich macht, das erwarten sie auch. Wo also unerwartet ein scheinbar unerschöpflicher Vorrat an kostenlosem Brot bereitstand, greift nur zu und hinterher ist so viel übrig, dass noch Körbe aufgesammelt werden. Das ist doch was Großartiges. Solch einen Herrn und König möchte man doch haben. In anderen Evangelien wird beschrieben, dass man Jesus zum Brotkönig machen möchte, weil er das kann. Kostenloses Brot für alle. Greift zu und lasst es euch schmecken. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also dem, der dies Brot zur Verfügung stellt, dem werde ich also höchste Ehre als Wundertäter zuteil werden lassen. Deswegen sind Leute Jesus gefolgt. Und daher auch ihre Frage, was sollen wir denn tun? Welche Werke sollen wir denn tun? Wie kann ich ein guter Christ sein, damit sich das erfüllt? Unerschöpflicher Reichtum an Brot. Und dann ertappt man sich beim Klischee des guten Christen. Was muss ich für Jesus alles tun? Was ist mit meinem christlichen Leben verbunden? Jeden Tag eine gute Tat. Pfadfinder, Ehrenwort. Jeden Tag eine gute Tat. Gleichzeitig etwas, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Nichts Böses tun. Ja, wir wissen, was gut und böse ist, schon vom Sündenfall an. Aber der Humanismus weiß es auch. Es gibt viele Menschen, die keine Christen sind und wissen, was gut und böse ist, auch wenn sie andere Maßstäbe haben. Beten gehört vielleicht dazu. Ein Ritual, was man pflegt und was äußere Formen bedarf und gleichzeitig doch ein Dialog, ein Gespräch mit Gott ist. Arbeiten gehört auch dazu, wenn man Christ ist. Arbeiten und beten oder beten und arbeiten, das, was lebensnotwendig ist. Oder wie ist es mit den 10 Geboten, wenn wir sie denn kennen? Wir leben ja angepasst und gesetzeskonform. Zumindest versuchen wir es so gut wie möglich. Und Nächstenliebe ist auch eine christliche Eigenschaft. Wenn man Leute fragen würde, was Christen so auszeichnet, sie würden das bestimmt nennen. Und gleichzeitig würden sie selber sich nach dem kategorischen Imperativ von Kant richten, einer philosophischen Lehre. Wie ist das mit den Werken? Man könnte das jetzt noch beliebig fortsetzen. Als Antwort auf die Frage, was sollen wir tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Das lässt sich beliebig fortsetzen. Jesus beendet diese Aufzählung in Gedanken aber. Er sagt nur eins, erwartet Gott von euch. Oder dies ist das Werk, um das es Gott geht. Gott verlangt nur ein Werk. Und im griechischen Text steht auch wirklich nur der Singular, also die Einzahl. Es kann also kein Werk sein, das durch menschliche Anstrengung getan werden kann. Dann werde ich scheitern. Oder ich brauche keinen Christus, keinen Erlöser, wenn ich perfekt bin. Das brauche ich dann nicht. Vielmehr ist es eine Antwort auf die Frage, was sucht Gott im Menschen eigentlich? Also, was möchte Gott bei uns finden, wenn wir uns zu ihm bekennen? Es geht hier nicht um einen Akt des Glaubens, den man irgendwo festschreiben und genau definieren könnte, der abgesichert ist durch bestimmte fromme Verhaltensweisen, Rituale, Werke, Taten, die uns Vorteile bei Gott bringen, sondern vielmehr um ein Leben im Glauben, eine Haltung, die alle Bereiche unseres Lebens umfasst. Gott verlangt nur das eine Werk, ein Leben im Glauben, Vertrauen in Jesus Christus. Das Besondere bei diesem Glauben, und das ahnt man, je länger man Christ ist und sich danach ausrichtet, das Besondere an diesem Glauben ist, dass dieser Glaube ein geschenkter Glaube ist, dass man ihn also nicht machen kann, nicht erwerben kann, auch nicht dadurch, dem man Jesus nachfolgt und noch größere Wunder von ihm erwartet. Es ist also kein Werk, das in unserer Macht steht oder von unserem Willen abhängig ist, auch wenn es eine Entscheidung braucht zum Glauben für Christus oder auch gegen ihn. Glaube ist nur möglich durch die Macht dessen, der uns Glauben ermöglicht und schenkt, der uns Glauben schenkt, damit wir das Geschenk annehmen. Ich stelle immer wieder fest, es gibt kein Mittel und keinen Weg, um einen Menschen zu bekehren. Man möchte gerne Zahlen haben, dass es mehr Christen gibt, dass Gemeinden wachsen, dass eine Erweckung durch Österreich geht. Aber ich stelle fest, es gibt kein Mittel und keinen Weg, um Menschen zu bekehren. Auch Jesus wäre durch ein noch größeres Wunder für 10.000 Menschen nicht zum Ziel gekommen. Die Menge forderte damals einen Beweis für die Glaubwürdigkeit Jesu. Sie sagen, wenn wir an dich glauben sollen, musst du schon durch eine Wundertat beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Gib uns jeden Tag Brot zu essen. Das heißt, ihnen geht es gar nicht um die Wahrheit, die an Jesus hängt, sondern um die Nahrung für den Tag. Was muss Jesus eigentlich tun, damit wir an ihn glauben? Welche Bedürfnisse muss er stillen, damit ich ihm wirklich glauben kann? Damit ein Mensch Christ wird oder auch Christ bleibt? Sind es die größeren Wunder? Sind es die Beweise der Existenz Gottes, die man intellektuell versucht zu ergründen? Sind all diese Dinge, die größeren Wunder und die Gottesbeweise, die man auch heute noch versucht anzuführen, eine Garantie dafür, dass der Glaube richtig ist und sich lohnt? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich diesen Text hier lese. Die Menge damals erkennt durchaus an, dass Jesus ein Wunder getan hat. Brot für alle. Deswegen sind sie zu ihm gekommen. Das wissen sie. Darauf können sie sich verlassen, das haben sie erlebt. Aber sie fordern einen noch größeren Beweis dafür, dass Jesus jemand ist, an den sie glauben können. Dieses eine Wunder ist nicht genug. Sie sagen, zeig uns, was du kannst. Gib uns jeden Tag Brot zu essen, so wie unsere Väter damals in der Wüste Manna das Brot vom Himmel aßen. Und sie beziehen sich auf Mose, als ob der das managen könnte. Jesus sagt, nein, es war nicht Mose, der dahinter steckt. Gott hat es geschenkt. Hier haben wir es wieder. Wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Ich könnte sagen, zeig uns, was du kannst, Gott. Zeig uns, was du kannst, Jesus. Zeig uns deine Macht, Heiliger Geist, damit wir an dich glauben. Ich halte das für eine große Versuchung. Zeig uns, was du kannst. Bring uns Beweise, überzeuge uns, umwerbe uns. Mach uns einsichtig, dass der christliche Glaube die richtige Religion ist. Ich weiß nicht, ob Jesus sich auf solch ein Spiel einlässt. Denn Jesus lässt sich nicht auf solche Forderungen ein, auch wenn sie bis heute nahe liegen und wenn auch damit immer wieder argumentiert wird. Jesus weiß, und in allen Evangelien werden wir das finden, dass kein Zeichen und Wunder beweisen kann, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Die Leute haben damals schon Zeichen gefordert und sie waren an Jesus direkt dran und wollten wissen, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Kein Zeichen und Wunder kann beweisen, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Auch wenn viele Zeichen und Wunder das durchaus nahelegen. Aber es ist immer noch Glaubenssache. Denn ein eindeutiger Beweis würde das Werk Gottes unmöglich machen, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Oder er würde uns provozieren, noch mehr Beweise zu verlangen, weil uns das, was wir sehen und glauben und erkannt haben und für richtig halten, nicht reicht. Aber es geht um eine andere Wahrheit hier. Es geht darum, zu Christus zu kommen und an Jesus zu glauben. Doch diese Wahrheit, so einfach sie klingt, ist doch schwer anzunehmen und zu akzeptieren. Lieber streitet man sich, damals schon, um Schrift und Schriftverständnis und Auslegungsfragen. Die Art der Auslegung, die Johannes hier in seinem Evangelium verwendet, war damals üblich im Judentum. Man stritt um Richtigkeiten, um Auslegungen. Das macht man heute auch noch, wenn es um Schriftverständnis und Richtigkeiten geht. Jesus beendet diesen Streit. Und Johannes macht das in seinem Evangelium besonders deutlich. Er sagt im Endeffekt, und das steckt dahinter, wenn ihr euch um Text und Auslegung streitet, dann versucht ihr eigentlich einer Entscheidung zu entgehen, die ihr jetzt treffen müsst. Man kann ganz viel diskutieren, sich aber nicht entscheiden. Aber es geht hier um eine Entscheidung für Jesus Christus, der das Brot des Lebens ist. Und nicht um das Manna und wer dafür gesorgt hat, ob es Mose war oder Gott war, wer dahinter steckt. Gott gibt euch heute, gerade jetzt und hier, das wahre Brot zum Leben. Und ihr könnt euch nicht vor ihm verbergen, Spekulationen und Auslegungen. Auch das steckt hier hinter im Johannesevangelium. Im Endeffekt geht es darum, ihr müsst euch jetzt im Blick auf die Gabe Gottes entscheiden. Um diese Wahrheit geht es jetzt, zu Christus zu kommen und an Christus zu glauben. Und das ist auch für uns immer wieder eine Herausforderung, für mich. Wenn ich mich fragen lassen muss, glaubst du, dass Jesus Christus dir wahres Leben schenkt? Oder wem und was jagst du nach? Glaubst du, dass es nur den einen gibt, der Hunger nach Leben wirklich stillen kann, wenn man Bilanz zieht im Leben und sich Weichen stellen? Glaubst du, dass Gott alle Unersättlichkeit und Sucht nach wahrem Leben stillen kann? Das sind schon Fragen, mit denen wir konfrontiert sind. Jesus Christus speist Leute nicht mit Wundern ab, die neuen Hunger nach sich ziehen. Jesus speist Menschen nicht mit Wundern ab, die neuen Hunger nach sich ziehen. Das wäre nämlich passiert, wenn er jetzt wieder ein Wunder getan hätte, wie das Manna vom Himmel. Er sagt stattdessen, ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Das Brot des Lebens ist also nicht eine Ware, die Jesus bereitstellt, die man so abholen kann jeden Tag, sich keine Gedanken machen muss. Nein, das Brot des Lebens ist keine Ware, sondern Jesus selbst. Er ist das Brot des Lebens. Das ist also ein Brot anderer Qualität. Ein Brot, das nicht so funktioniert, dass man hungert, es isst und wieder hungrig wird. Bei allem Hunger, den wir nach Jesus haben und Sehnsucht nach ihm. Aber das muss grundsätzlich klar sein für Christen, dass Jesus das Brot des Lebens ist, ganz grundsätzlich. Und mich versorgt in einer anderen Qualität, als jedes Brot dieser Welt es kann. Weil Jesus das wahre Mittel zum Leben ist. Durch ihn haben wir nämlich ewiges Leben. Eine völlig neue, unendliche Qualität im Leben. Jesus ist das wahre Lebensmittel. Dieses Mittel zum Leben ist nicht so ohne weiteres greifbar. Es braucht Zeichen wie heute bei der Mahlfeier. Dass wir sehen und schmecken, wie freundlich Gott ist. Das sind Symbole, die uns auf den eigentlichen Herrn Jesus Christus hinweisen. Jesus ist das wahre Lebensmittel, eine Person. Das heißt, diese Erkenntnis kann man sich auch nur personal gebunden an Christus und ganz persönlich durch meine Entscheidung aneignen. Eine persönliche Entscheidung zum Glauben, vielleicht zum ersten Mal, zu sagen, heute erkenne ich Jesus Christus als den, an der in meinem Leben wirklich Qualität gibt. Er ist wirklich das Brot des Lebens für mich. Oder in einer Neuorientierung, wo ich sage, ja, dem ich bisher nachgejagt bin, was ich für Lebensqualität hielt, ist es nicht wirklich, sondern ich darf mich wieder neu auf Christus orientieren. Oder wenn du schon lange argumentierst und diskutierst, wie das ist mit dem Glauben und mit der Taufe und mit der Gemeinde, mit allem Für und Wider, in allen Streitigkeiten. Ich glaube, es kommt auf eine Entscheidung an, zu sagen, ich treffe diese Entscheidung, mich auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen zu lassen. Weil ich eingeladen bin durch Christus zu einem Leben mit ihm. Weil ich nicht alles noch weiter diskutieren muss. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Wenn man das in guter Weise auf das Brot des Lebens anwendet, heißt das nicht, es geht um eine Notwendigkeit zum Überleben als Söldner. Sondern es geht um eine zuversichtliche, frohe Lebenshaltung, die man sich immer wieder schenken lassen darf, indem man zu Christus kommt und an Jesus glaubt. Und wenn ein Mensch eine wirklich lebensgebende Berührung mit Jesus hat, und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns, dann hört er nie auf, von Jesus abzuhängen. Also hört er nie auf, von Jesus abhängig zu sein. Also wenn ein Mensch eine wirklich lebensgebende, lebensschaffende, bereichernde Berührung mit Jesus hat, hört dieser Mensch nie auf, von Jesus abhängig zu sein und weiß dann auch um das Brot des Lebens, was Jesus ihm täglich gibt. Ich möchte schließen nochmal mit diesem Schlussvers hier. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Ich möchte mich immer wieder auf diese Wahrheit einlassen und auch dazu einladen, zu Jesus zu kommen und an Jesus zu glauben. Amen.